Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gastland, Ehrengast, Gastpartner, wie auch immer man es nennt, es ist eine Einladung der ganz besonderen Art, die die Frankfurter Buchmesse seit vielen Jahren ausspricht. Für die Messe 2024 ging sie an das Literaturland Italien. Vielleicht hilft zur Erläuterung das Bild von einem Abendessen. Die Frankfurter Buchmesse stellt das Esszimmer zur Verfügung und den Tisch. Wie aber der Tisch gedeckt wird, wer daran Platz nimmt, was es zu essen und zu trinken gibt und worüber im Laufe des Abends gesprochen wird, dafür ist das eingeladene Land verantwortlich. Beste Voraussetzungen eigentlich für, um mal im Bild zu bleiben, für rauschende Feierlichkeiten. Doch die Festvorbereitungen der offiziellen italienischen Delegation hat im Land von rechts Außenministerpräsidentin Giorgia Meloni für ordentlich Ärger gesorgt. Kurz vor Messestart fassen wir Politisches und Literarisches aus Italien zusammen. Außerdem berichten wir von der Musikbiennale in Venedig und von einer Ausstellung der italienischen Künstlerin Carol Rama in Frankfurt. Willkommen zu dieser Italien-Ausgabe von Kultur heute mit Maja Elmenreich. Verwurzelt in der Zukunft und verwurzelt in der Gegenwart. Gleich unter zwei Überschriften präsentiert sich das Literaturland Italien in der kommenden Woche auf der Frankfurter Buchmesse. In der Zukunft verwurzelt sieht sich die offizielle Delegation. In der Gegenwart ein alternativer Literatenkreis. Schon Monate vor Messebeginn hat es ordentlich rumort in der italienischen Buchbranche. Die Meloni-Regierung hatte mit dem Journalisten Mauro Mazza einen Sonderkommissar für den Gastlandauftritt benannt. Wie Elisabeth Pongratz berichtet, hatte der nur die allerbesten Absichten.
Mein Wunsch war es, nach Frankfurt eine Kultur zu bringen, die von Italien ist und die ein komplexes, ein plurales und ein lächelndes Bild geben würde. Doch zum Lachen war den Schriftstellerinnen und Schriftstellern im Vorfeld überhaupt nicht zumute. 41 schrieben einen offenen Brief an den Präsidenten ihres Verlegerverbandes und dem Direktor der Buchmesse. Zu selbstbezogen sei das italienische Programm. Die italienischen Autoren etwa sollten sich nur untereinander austauschen, nicht aber mit ihren Kollegen aus dem Ausland. In ihrem Brief kritisieren die Autoren vor allem den Ausschluss von Roberto Saviano aus der offiziellen Delegation. Saviano wurde mit seinem Buch Gomorra über die organisierte Kriminalität der Camorra in Neapel berühmt. Saviano ist in Italien nicht nur als Mafia-Experte bekannt, sondern auch als Kritiker der Regierung Meloni. Das wichtigste Ziel ihrer Kulturpolitik sei die Entfernung aller Feinde, so Saviano. Das Merkmal ist es, alle intellektuellen Kräfte zu diskreditieren, die die italienische Kulturwelt leiten und die ich als ihre Feinde betrachte. Regierungschefin Meloni selbst hatte immer wieder betont, dass sie die sogenannte kulturelle Hegemonie der Linken brechen wolle. An entscheidenden Stellen, wie etwa der Führung des Staatssenders RAI, der Leitung der Biennale in Venedig oder auch am renommierten Filminstitut Centro Sperimentale in Rom, wurden Positionen mit Getreuen der extrem rechten Regierung besetzt. Gleichzeitig, so Saviano, würde man Kritiker nicht akzeptieren. Also machen sie aus dieser Person einen Dissidenten, isolieren ihn, diffamieren ihn mit ihren Zeitungen. Tatsächlich bedeutet es heute, gegen die Regierung Stellung zu beziehen, an der Seitenlinie zu stehen und immer mit der Angst zu leben, dass sie dich überall überfallen. Der Ausschluss Savianos aus der Delegation, so schrieben seine Schriftstellerkollegen, stelle für viele einen tiefen Bruch dar. Auch wenn die Buchmesse sofort reagiert und Saviano selbst eingeladen habe. Doch für Autorinnen und Autoren wie Dacia Maraini, Antonio Scurati, Francesca Melandri oder Fabio Stassi, die alle unterzeichnet haben, stellt der Vorfall Saviano kein Einzelereignis in Italien dar. Vielmehr gehöre er zu einer ganzen Serie unterschiedlich gravierender Fälle von Machtmissbrauch, die man in den letzten zwei Jahren miterlebt habe. Diese Vorfälle zeigten, dass sich die Politik zunehmend erdrückend in die Freiräume der Kultur einmische. Und das, so heißt es, sei mit einer gesunden Demokratie nicht zu vereinbaren.
Elisabeth Pongratz über den Widerstand gegen die offizielle Buchmessenpolitik Italiens. Was nun alles zu erwarten ist in der kommenden Woche in Frankfurt, darüber habe ich mit der Literaturkritikerin und Italien-Expertin Maike Albart gesprochen. Schauen wir uns erstmal die offizielle Delegation an. Ein Dream Team werde aus Italien nach Frankfurt kommen, so hat es Mauro Mazza angekündigt. Wie gesagt, der Sonderbeauftragte der italienischen Regierung für diesen Gastlandauftritt. Was zeichnet dieses Dream Team aus? Wer kommt?
Die Gruppe ist äußerst divers und sehr umfangreich. Es sind ja 100 Autorinnen und Autoren. Und es sind zum Beispiel dabei Ijaba Shego, die somalische Ursprünge hat. Es ist jemand dabei wie Mario Desiati, Giulia Caminito, eine sehr politisch engagierte Autorin. Es ist breit gefächert, denke ich, nach meinem Eindruck. Nicht alle sind ins Deutsche übersetzt. Bei uns sind auch viele Autoren unbekannter. Und die treten dann immer zu zweit, unterstützt von einem Moderator, auf. Ich denke, es ist der Moment der Autoren. Also jemand wie Francesca Melandri wird bestimmt kein Blatt vor den Mund nehmen und ganz klar ihre Meinung formulieren und sich äußern zu der Situation, wie sie sich politisch darstellt. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich der Literatur den Vorrang geben und gar nicht mehr über diese Einladungspolitik sprechen. Wobei mir schon ein bisschen schwummrig wird, wenn ich die Formulierung Dream Team höre und das in Kombination lese mit der Webseite, wo ein sehr pathostrunkener Tonfall angeschlagen wird und davon die Rede ist, dass man auf diese grandiose, glorreiche Vergangenheit stolz sein solle. Und ich glaube, die Autorinnen und Autoren, die kommen, haben ein ganz anderes Selbstverständnis von Italien.
Also Grandezza durchaus vorhanden, zumindest in der Ankündigung. Wie ist das denn mit diesem zweiten Kreis, also mit den Unterzeichnern des Protestbriefes, die ja auch nochmal einen eigenen kleinen Kreis bilden und ein, ja, ich nenne es jetzt mal Alternativprogramm präsentieren. Wer ist da zu erwarten?
Da sind interessanterweise die Schriftsteller da, die offiziell nicht eingeladen sind. Zum Beispiel Roberto Saviano, auf den natürlich alle sehr gespannt sind. Er kommt jetzt auf Einladung seines deutschen Verlages. Und Antonio Scurati, das ist der Verfasser dieses monumentalen Mussolini-Kolossalromans, der aus 4 Bänden besteht. Und er hat jetzt auch noch einen kleinen Essay über Populismus und Faschismus veröffentlicht. Ist gerade sehr im Gespräch, weil ja die Verfilmung seiner Reihe in Venedig große Ovationen bekam. Und Scurati wird an verschiedenen Orten sein, eben auch in diesem alternativen Programm auftreten, genauso wie Helene Janicek. Das ist eine deutsch-jüdisch polnische Autorin, die aber italienisch schreibt und auch Strega-Preisträgerin ist, die also einen ganz internationalen Hintergrund hat. Und auch jemand wie Nicola La Gioia, das ist der ehemalige Direktor der Turiner Buchmesse, ein ganz wichtiger politischer Kopf in Italien, der im vergangenen Jahr ein neues Buch hatte, also auch keinen aktuellen Titel. Und es wird gehen um Mikrozensur oder um die Frage, wie man heute mit Demokratie umgeht, wie sich illiberale Demokratie formuliert und welche Rolle da auch die Schriftsteller haben. Und Donatella di Pietrantonio wird dabei sein und sie ist die Strega-Preisträgerin, also im Moment eine der bekanntesten Autorinnen in Italien.
Ein paar Themen haben Sie jetzt schon angesprochen, insbesondere die, für die womöglich die von der alternativen Gruppe stehen. Jetzt wird ja durch so einen Gastlandauftritt immer die Übersetzungsmaschinerie angeschmissen. Viele Neuerscheinungen. Kann man da irgendwelche Schwerpunkte, irgendwelche bestimmenden Themen herauslesen, die gerade die Literaturszene in Italien beschäftigen?
Das Interessante ist ja, dass die Übersetzung mindestens genauso viel über das Land, das das andere Land einlädt, aussagen, wie über das Gastland. Also es ist auch eine Aussage über Deutschland. Und da merkt man, dass bei uns offenkundig Romane, die mit Krieg zu tun haben, gefragt sind, dazu gehören. Gehört natürlich Scurati, dazu gehört aber auch Francesca Melandri, die über ihren Vater schreibt, der in der Ukraine, also damals war es Russland, an der Seite von Nazi-Deutschland als italienischer Soldat gekämpft hat und das in Zusammenhang bringt mit ihren Familienlegenden und auch mit dem, was in der Ukraine passiert, also wie das diskutiert wird. Und dann ist Kolonialismus ein großes Thema. Und das, glaube ich, ist wirklich mehr die deutsche Perspektive, denn es sind zum Teil Romane, die in Italien schon vor 8 Jahren erschienen sind. Also aus deutscher Perspektive stellt es sich so dar, als sei es alles gerade sehr, sehr politisch. Und ein Aspekt sind auch noch Familiengeschichten. Und da, finde ich, gibt es aber einen interessanten Unterschied zu Italien, weil dort gerade immer noch diese Form des Autofiktionalen sehr zentral ist und sich die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sehr mit ihren Eltern auseinandersetzen. Es gibt ganz viele Romane über italienische Mütter, über die Erfahrung, zum Beispiel in Neapel aufzuwachsen oder den Vater, der ein Metzger ist. Das ist etwas, was gerade dort sehr diskutiert wird.
Und einen Trend meine ich jetzt rausgehört zu haben, nämlich viele weibliche Namen, viele Autorinnen für die Literaturlandschaft Italiens weiblicher, womöglich endlich weiblicher.
Das ist etwas Positives. Es gibt so eine Art weibliche Wende, könnte man sagen. Die ist gerade sehr im Gespräch. Und das, glaube ich, ist noch der Ferrante-Effekt. Das ist so ein bisschen rübergeschwappt aus der Zeit der 10er-Jahre. Und das ist natürlich sehr positiv, dass man sich darauf beruft. Es gibt aber auch eine kuriose Tendenz, nämlich, dass Romance extrem wichtig ist. Da kommen auch einige Vertreterinnen. Das ist natürlich der Bereich, in dem Verlage Geld verdienen können. Und diese Romance-Autorinnen, die neigen dazu, meistens tragen sie englische Namen, sind aber Uritalienerinnen, das sind Pseudonyme, die Literatur gewissermaßen zu kannibalisieren, weil die Sprache so ungeheuer verflacht und auch nur noch linear erzählt wird, nur noch einfache Plots, nur noch das, was fetzt. Also das ist etwas, was in Italien gerade extrem diskutiert wird und wovon wir hier natürlich nichts wissen, dass das in der Literaturkritik das heiße Thema ist des Augenblicks.
Maike Albart über den Ehrengast Italien bei der nahenden Frankfurter Buchmesse. Maike Albart führt übrigens auch durch die lange Nacht der italienischen Literatur heute Abend vor Publikum, ab 19.30 Uhr in der Comedia in der Kölner Südstadt, ab 0.05 Uhr dann im Deutschlandfunk und anschließend natürlich auch in der Deutschlandfunk-App, 3 Stunden lang mit zahlreichen Gästen aus Italien, die lange Nacht der italienischen Literatur. Die italienische Rechtsaußenregierung hat, wir haben es vorhin noch mal gehört, Kulturschlüsselpositionen mit, sagen wir, guten Freunden besetzt. Den großen Tanker der Biennale di Venezia lenkt seit kurzem der Autor und Meloni-Vertraute Pietrangelo Buttafuoco. Nicht nur über die Geschicke der Kunstbiennale, der Filmfestspiele, der Architekturbiennale wird er entscheiden, auch die Biennale Musica steht nun unter seiner Verantwortung. Die aktuelle Ausgabe, die heute in Venedig zu Ende geht, hat zum 4. und letzten Mal die Komponistin Lucia Ronchetti geleitet. Ihr Dienstende war längst beschlossen, doch sie hatte sich nicht nehmen lassen, den Dienstantritt von Buttafuoco zu kommentieren. Wir werden einen Kulturkampf erleben, sagte sie. Ich bin jetzt mit unserem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs verbunden in Venedig. Florian, sind die Spekulationen über die Konsequenzen dieser neuen Gesamtleitung und auch die Ronchetti-Nachfolge vielleicht sogar lauter gewesen in den vergangenen Tagen als die Musik selbst?
Nach den Konzerten auf jeden Fall wurde natürlich reichlich spekuliert, wie das Ganze weitergeht. Es gab im letzten Jahr, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr darüber schon gesprochen, gab es eine junge Dirigentin, Beatrice Venezzi, die galt da als heiße Kandidatin, auch eine Meloni-Vertraute, die allerdings jetzt das Theater in Palermo übernimmt. Die hat überwiegend, eher leichtere Musik dirigiert und war im Fernsehen bekannt durch Werbung für Shampoo, weil sie schöne blonde Haare hat. Und das war hier so der Running Gag irgendwie. Sie scheint aus dem Spiel zu sein. Jetzt ist es ein Mann und eine Frau, die noch in Frage kommen. Aber es wird eisern geschwiegen. In ein paar Wochen wissen wir mehr, was das betrifft.
Aber in den vergangenen Wochen ging es ja erstmal dann doch um die Musik, um die zeitgenössische Musik. Ein Höhepunkt dieser Biennale war sicher die Uraufführung eines neuen Werkes vom Komponisten Salvatore Chiarino, einem Komponisten, der insbesondere in Deutschland sehr präsent ist. Das neue Werk heißt Nocturne. Ja, da wird es auf einmal regelrecht romantisch. Am Anfang erstmal geräuschhaft, aber jetzt ganz poetisch. Ist das, Florian, ein ganz neuer Chiarino?
Das ist schon ungewöhnlich durch diese eben sehr, sehr romantischen, sehr feinen Passagen, die dann vor allen Dingen vom Flügel aus hier gespielt werden. Das ist übrigens das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter seinem Chef Thomas Guggeis, die hierfür nach Venedig angereist sind und das hier aufgeführt haben, technisch sehr, sehr gut. Und das Thema der Musikbiennale heißt ja dieses Jahr absolute Musik. Also das ist ja kurz gefasst, ist damit gemeint, Musik, die für sich selber steht, für sich spricht, die keinem Programm folgt, keinem bestimmten Narrativ, sich nicht speziell auf was bezieht. Und der Witz dabei ist aber natürlich bei so einem umfangreichen Programm, wie es auch jetzt zu erleben war, dass natürlich auch eben Gegenpositionen zu hören sind. Wobei Schiarino wäre jemand, dem geht es wirklich nur um sich, der kümmert sich um gar nichts und der hat dann auch keine Berührungsängste in diesem Fall zum Beispiel vor Chopin-Etüden, die er einfach sehr liebt und die er dann einfach in sein Stück mit integriert, ohne Rücksicht sozusagen auf die Kritik vielleicht von den Hardcore-neuen Musikfans, die sagen, sowas kann man aber nicht machen, sowas ist kitschig. Es ist übrigens nicht kitschig wirkend über diese halbe Stunde. Das trägt wirklich und ist ja ein sehr versöhnliches, finde ich, Stück, auch wenn man Schiarinos Musik kennt und schätzt.
Dann wollen wir zum Schluss noch mal kurz den Bogen schlagen zu Lucia Ronchetti, die sich mit dem heutigen Tag ja von der Musikbiennale verabschiedet, zumindest als Leiterin. Was für eine Biennale hinterlässt sie, übergibt sie dem oder derjenigen, die noch nicht benannt ist und die Leitung übernehmen wird?
Also es sind schon sehr große Fußstapfen. Es ist ein unglaublich üppiges Programm mit oft mehreren Konzerten am Tag. Es gab also eines der großen Abschlusskonzerte gestern war noch in der Basilica San Marco, die, wie sie Ronchetti mir erzählt hatte, vor ihrer Zeit nie bespielt wurde. Sie hat das hingekriegt, dass dort drei Stabat Mater-Kompositionen sind von Croce, Palestrina und von Lisa Streich. Also neue Musik war zu Beginn, neue Musik von Lisa Streich dort zu hören in dieser ehrwürdigen Basilika. Das ist schon wirklich fantastisch. Und dieses Entdecken von neuen Räumen, auch übrigens Musik zu beleuchten, dass man, wenn man ein Jazzkonzert hat, das hat hier eine große Rolle gespielt, viel Jazz, auch dass man dann zum Beispiel eine Lichtregie extra noch dafür bestellt und das Ganze künstlerisch erweitert durch so ein Parameter wie das Licht. Dafür steht Ronchetti und das hat sie 4 Jahre jetzt auch mit 4 unterschiedlichen Themen durchaus bewiesen. Sie hat allerdings auch gesagt, dass sie gefragt wurde ursprünglich mal, ob sie nicht doch noch vielleicht weitermachen will, aber sie sagt, sie will einfach weiter komponieren und das ist ein so unglaublicher Aufwand, das hier zu leiten, das Ganze zu organisieren. Ja, dass man auch jetzt jemanden braucht, der oder die das letztendlich logistisch und organisatorisch hinbekommt, jenseits aller künstlerischen Positionen. Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass der jetzige Biennale-Chef natürlich, denke ich, sich profilieren will in den einzelnen Sparten. Und vielleicht ist deswegen eine gewisse Hoffnung, dass da doch jetzt nicht irgendeine Retro-Figur kommt für die Musikbiennale, weil es geht ja wirklich darum, dass das ja dann auch für ihn peinlich wäre, wenn da jetzt wirklich Gedudel oder Easy Listen.
Sowas kommt, genau. Jörn-Florian Fuchs, live aus Venedig, zum Abschluss der letzten Musikbiennale unter der Leitung von Lucia Ronchetti. Vielen Dank. Wer auf der Kunstbiennale in Venedig einen goldenen Löwen fürs Lebenswerk zugesprochen bekommt, ist in der Regel aus dem Häuschen vor lauter Glück. Aber nicht so Carol Rama. 2003 ging der Ehrenlöwe an sie, da war sie 85 Jahre alt. Viel zu alt, so die Künstlerin aus Turin. Es heißt, sie habe den Löwen fast im Müll entsorgt. Dabei war ihre Kunst durchaus zur Kenntnis genommen worden. Nur war man im faschistischen und dann konservativen Italien offensichtlich hoffnungslos überfordert mit Ramas Themen und Motiven. Als Wegbereiterin heutiger feministischer Kunst kündigt die Schirn in Frankfurt nun eine Ausstellung mit ihren Werken an. Rebellin der Moderne, so der Titel. Rudolf Schmitz berichtet.
Ich muss sagen, dass ich mich schäme, stinkwütend zu sein, bekannte Carol Rama im Gespräch mit einem Künstlerkollegen. Doch das bin ich schon, seitdem ich 11 Jahre alt bin. Und irgendwie spürt man diese lebenslange Wut in der gesamten Ausstellung. Dabei sind die erotischen Aquarelle, die Carol Rama im Alter von 18 Jahren, also 1936, begann, in überaus zarten Farben und mit feinem Pinselstrich gemalt. Aber die Sujets sind drastisch. Akte von verstümmelten Frauen in Rollstühlen, gefangen auf Betten in bedrohlicher Ruhigstellungsumgebung, mit gespreizten Beinen, masturbierend mit herausgestreckter, spitzer, roter Zunge. Aber alle mit triumphalem, pflanzlichen Kopfschmuck. Kein Wunder, dass im faschistisch-katholischen Italien so etwas nicht gezeigt werden durfte. Kuratorin Martina Weinhardt.
Carol Rama hat erzählt, dass diese Serie eben kurz nach ihrer Entstehung in Turin gezeigt werden sollte, aber bevor die Ausstellung überhaupt eröffnet wurde, vom Vatikan zensiert und verboten wurde. Und Fakt ist, dass diese Bilder zum allerersten Mal 1979 gezeigt wurden.
Carol Rama hat zwar seit den späten 1950er Jahren immer wieder Ausstellungen in norditalienischen Galerien, aber der Durchbruch kommt, als 1980 in Mailand eine große Schau eröffnet. In ihr werden die Beiträge von Künstlerinnen zur Avantgarde gewürdigt. Ende der 1930er Jahre versucht sich die Künstlerin im Medium der Ölmalerei. Es entstehen Porträts und Selbstporträts, tortenartig aufgetragene Farbe, in die man hineinbeißen möchte.
Interessant ist dabei auch eine ganze Serie von Porträts, die eigentlich gar kein Gesicht haben. Man könnte fast sagen, das sind Antiporträts oder Leerstellen, in die man sich dann hineindenkt oder hineinspiegelt.
Nach einem abstrakten Zwischenspiel in den 1950er Jahren kommen dann die sogenannten Bricolagen, also die Basteleien. Carol Rahmer findet hier zu ihrer eigenen respektlosen Freiheit zurück. Martina Weinhardt.
Puppenaugen, taxidermische Augen werden auf gesprähte Leinwände montiert. Es werden Gedichte beigefügt. Zigarettenspitzen werden mit goldener Farbe übersprüht. Silberne Farbtuben werden durchgeschnitten und zu einer Form arrangiert. Alles, was da ist, wird zu Kunst gemacht.
Dann folgen in den 1970er Jahren die Kompositionen mit Fahrradschläuchen und Schläuchen von Autoreifen, die sie auf der Leinwand wie Zöpfe, Perücken, wie aufgeplatzte Haut drapiert. Das ist alles sehr sinnlich. Die Leinwände wirken wie Fetische. Eventuell steckt auch eine späte Erinnerung an das Geschäft ihres Vaters drin, der Autozubehör verkaufte.
Ein unglaublich experimentierfreudiges Werk, das auf diese Art und Weise fast die gesamte Kunstgeschichte, wenn man so will, der letzten 100 Jahre abbildet in einer einzigen Position. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
Das Grandiose an dieser Show, sie wirkt wie eine Gruppenausstellung. Kaum zu glauben, dass dies alles von einer einzigen Person stammt, die in ihren Äußerungen ebenso radikal ist wie in ihren Werken. Dass die Schirnkunsthalle Frankfurt dieses Werk in einer Kabinettarchitektur präsentiert, macht die Ausstellung zu einem intimen und spannungsgeladenen Erlebnis.
Carol Rahmer, Rebellin der Moderne. Rudolf Schmitz über die jüngste Ausstellung in der Schirnkunsthalle Frankfurt. Ab heute bis Anfang Februar zu sehen. Heute endet die Frist für Anmerkungen zum Entwurf des Staatsvertrags zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Hanna Rau hat die aktuellen Anregungen aus der Kultur für Sie zusammengestellt.
Die deutschsprachigen Filmhochschulen haben die geplante Fusion von Arte und Dreisat in einer gemeinsamen Stellungnahme kritisiert. Dreisat sei mit seinem Schwerpunkt auf Dokumentarfilme für die Filmhochschulen und für ihre Studierenden unverzichtbar. Auch die Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, Antje Valentin, mahnt an,
dass es zum Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört, schwerpunktmäßig Inhalte zu erzeugen, zu finanzieren und zu verbreiten, die der Markt nicht aus sich selbst heraus erzeugen kann.
Dabei denkt der Deutsche Musikrat natürlich auch an die Musik, und zwar in all ihrer Vielfalt, von der alten Musik bis zur Amateurmusik. Um die Sichtbarkeit, insbesondere auch von Kulturangeboten, sorgt sich der Deutsche Kulturrat. Hintergrund ist die geplante Streichung zahlreicher Hörfunkwellen. Kulturelle Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken statt einschränken, fordert der Verband wörtlich. Der Krieg im Nahen Osten spaltet die verschiedenen Ableger der Schriftstellervereinigung PEN. Schon vor einem Jahr hat die deutsche Regula Fenske ihren Posten als Generalsekretärin von PEN International aufgegeben, unter anderem wegen mangelnder Empathie für die israelischen Opfer der Attentate vom 7. Oktober, so ihre Begründung. Jetzt gibt es erneut Zwist. Das deutsche PEN-Zentrum kritisiert eine Resolution des Großen Bruders als einseitig und anti-israelisch. Israel werde in der Resolution des PEN International als Unterdrücker der Pressefreiheit dargestellt, während die Situation der Presse- und Meinungsfreiheit im Gazastreifen unerwähnt bleibe. Und noch eine Meldung aus der Schriftstellervereinigung. Der Writer of Courage Award des renommierten PEN-Pinter-Preises geht dieses Jahr an den wohl bekanntesten Gefangenen Ägyptens, an den ehemaligen Blogger Alaa Abdel Fattah. Der gelernte Softwareentwickler stammt aus einer Familie von Bürgerrechtlern und wurde 2011 selbst zur zentralen Figur der Protestbewegung des arabischen Frühlings. Seit 10 Jahren sitzt Alaa Abdel Fattah deswegen fast ununterbrochen im Gefängnis. Und abschließend noch ein Blick nach Lübeck. Dort wurde heute der Schädel eines indigenen Mannes aus der Gemeinschaft der Selknam an dessen Nachfahren zurückgegeben. Auf Wunsch der Nachfahren soll der Schädel vorerst auf einem Lübecker Friedhof beigesetzt werden, in der Hoffnung, ihn später nach Chile überführen zu können. Die Selknam lebten ursprünglich vor allem im Süden der Insel Feuerland, die heute zu Chile und Argentinien gehört.
Hanna Rau, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Um den Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei Bundeskanzler Scholz in Berlin, um den geht's gleich in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich. Musik.